Hey, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Zeit läuft, denn das Handelsvertreter Heroes Camp am 21. und 22. November 2024 hier bei mir in Hamburg ist fast ausgebucht. Also wenn du dir noch einen der 25 Plätze sichern willst, dann bewirb dich jetzt unter www.handelsvertreter-heroes.de/camp und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Wenn du heute beim Kunden bist und du gehst raus und er denkt sich oder der oder die denken sich, also irgendwas hat mir das jetzt gebracht, dass der da war. Egal, ob er mir eine Info gegeben hat oder ob er mir beim Liefertermin geholfen hat oder was auch immer. Solange es uns gelingt, als Handelsvertreter den Kunden immer irgendwie, wenn die das Gefühl haben, es hat sich gelohnt, dass ich mit dem gesprochen habe, dann ist uns nicht bange, dann ist mir nicht bange um unseren Berufsstand.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk. Mein Name ist wie immer André Kewe und schön, dass du auch heute mit dabei bist. Entweder via Podcast auf dem Ohr oder am Screen via YouTube. Und worum geht's heute? Ich habe heute den Michael Kraus dabei. Michael ist seit über 20 Jahren schon als Handelsvertreter oder besser mit seiner Industrievertretung unterwegs im Bereich Möbel und Zulieferungen. Gehen wir natürlich im Detail drauf ein. Aber was nochmal spannender ist dabei, davor war Michael 10 Jahre auf der Einkäuferseite. Und genau wie diese beiden Welten, wie gesagt, so zusammengehören, welche Parallelen er sieht, was er daraus gelernt hat, wie er dieses Wissen aus der Einkäufersicht in seine Industrievertretung mit reinnimmt und vieles mehr, all das in dieser Folge. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Spannendes drin. Deswegen springen wir gleich rein. Handelsvertreter Heroes Talk, diesmal mit Michael Kraus. Los geht's. Lieber Michael, herzlich willkommen hier beim Handelsvertreter Heroes Talk. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo lieber André, ich freue mich und danke dir.
Wunderbar. Man muss jetzt dazu sagen, wir haben gerade schon eine kleine Odyssee hinter uns. Wir hatten ein bisschen technische Herausforderungen. Manchmal ist das so mit Mikro, Internetleitung, Kamera. Aber jetzt bin ich froh, dass wir hier so zueinander gefunden haben. Und ja, echt cool. Auch jetzt danke für deine Geduld schon mal dafür. Super. Lieber Michael, wir möchten heute sprechen über ein paar Themen, aber ganz besonders interessiert mich eine Sache, weil du bist nicht schon seit über 20 Jahren als Handelsvertreter unterwegs oder mit einer Industrievertretung unterwegs, sondern hast auch davor auch Karriere schon auf der anderen Seite vom Tisch gemacht, sage ich mal, nämlich im Einkauf. Und genau das möchte man ein bisschen beleuchten auch in dieser Episode. Deswegen bin ich super froh, dass du mit dabei bist. Aber bevor wir da reinstarten, klär uns doch erstmal auf, womit verbringst du so deinen Tag? Was machst du in deiner Industrievertretung eigentlich?
Jawohl, alles klar. Also ich habe eine Industrievertretung und bin spezialisiert auf Zulieferteile für die Möbel- und Büromöbelindustrie. Okay. Das heißt also, alles, was man für die Herstellung von Möbeln und Büromöbeln braucht, da bin ich der Spezialist. Das sind zwei Bereiche im Wesentlichen. Der eine Bereich sind technische Zulieferteile. Das heißt, das sind also Aluminiumdruckgussteile, Kunststoffspritzgussteile, Gestelle aus Rohr und Draht und Stahl und Schäume, ja, die also ganz individuell geformt werden für Sessel, für Sofas, für Lounge-Möbel und so weiter.
Ja.
Also sehr individuelle Teile, die im Grunde durch die Kunden bestimmt werden.
Ja, okay.
Und da vertrete ich Hersteller, die das dann produzieren.
Okay.
Mhm. Und der zweite Bereich sind im Grunde Zulieferteile für die gleiche Branche, aber solche, die es schon gibt, also sogenannte freikäufliche Teile, wie Möbelrollen, wie Armlehnen für Bürodrehstühle oder wie Fußkreuze für Bürodrehstühle. Das sind also Hersteller, die diese Produkte selber entwickelt haben und anbieten.
Okay.
Und auch da mache ich den Vertrieb. Das ist also im Grunde, kommt alles aus unterschiedlichen Kanälen, aber läuft alles bei den gleichen, in der gleichen Kundengruppe zusammen.
Okay.
Das ist meine Spezifikation, da bin ich unterwegs und.
Okay. Spannend. Das heißt, alle Bestandteile auf dem Bürostuhl, auf dem du gerade sitzt, die hast du auch selbst irgendwo an Land gezogen und vertrieben. So gesehen.
Mehr oder weniger.
Okay. Sehr schön. Und ich finde das ja, man sagt ja immer so, da bin ich ja im Vertrieb für tätig, aber das ist ja vielfältiger, was du machst. Also du machst ja auch Projektmanagement, Lieferantenauswahl, also da kommt ja viel mehr zusammen. Nimm uns doch da mal kurz mit.
Also mit Projektmanagement und Lieferantenauswahl ist es so, ich habe auf der einen Seite wie ein klassischer Handels- und Industrievertreter natürlich meine Stammhäuser, ja, deren Produkte und Dienstleistungen ich verkaufe und vertreibe.
Ja.
Es ist aber so, dass doch immer wieder auch Kunden mit ganz spezifischen Anforderungen auf mich zukommen und sagen, wir entwickeln und arbeiten da gerade an einem Konzept oder an einem Design. Und wir wissen noch nicht genau, wie machen wir das?
Genau.
Wie stellen wir das her? Oder was brauchen wir da für Werkzeuge dazu? Und da komme ich dann ins Spiel als sozusagen als Ratgeber und als Unterstützer. Wie könnte man das machen? Also welche technischen Möglichkeiten gäbe es, mit welchen, ja, Materialien kann man das machen und so weiter. Und da kann es durchaus sein, dass ich auch über sozusagen die Stammhäuser, mit denen ich regelmäßig arbeite, meinen Blick weiten lasse, um, ja, zu versuchen, den Kunden dabei zu helfen, da die richtigen Zulieferer zu finden.
Okay, das heißt aber, du bist eigentlich schon ein aktiver Teil auch in einer Produktentwicklung.
Ja, ganz klar. Also es ist ja so, Möbel werden ja, ich sage mal, in erster Linie designt.
Ja, ja,
es ist
klar,
ja, ich sage mal, funktionieren müssen sie und sie müssen bequem sein, wenn man drauf sitzt, das ist auch, ja, klar. Aber ansonsten ist natürlich ein Möbel etwas, was, sagen wir mal, irgendwo aus Federstrichen von Gestaltern kommt.
Ja.
Und speziell in Deutschland und in der Schweiz, wo ich also vertriebsseitig schwerpunktmäßig tätig bin, dort werden eigentlich wenig, sagen wir mal, billige Möbel hergestellt, sondern da sind sehr, sehr viele Designermöbel einfach.
Ja, ja. Ja.
Und mein Job als Industrievertreter, der startet im Grunde mit dem Design, mit der Entwicklung, ja, mit dem Lastenheft, mit 3D-Modellen, mit Prototypen.
Ja.
Und all das bekomme ich in irgendeiner Form am Schirm oder live präsentiert.
Ja.
Und dann geht's los mit der Fragestellung so, wie können wir das jetzt, wie können wir das jetzt in die Serie umsetzen?
Okay, ja, ja, okay.
Und so, spannend. Und so nimmt das Ganze dann seinen ja, Gang.
Ja, das heißt, genau, also, das meine ich damit, das ist halt wesentlich mehr, als was man sonst denkt. Ich mache ein bisschen Vertrieb nebenbei, wofür? Ich habe so Möbelrollen und wir haben da jemanden, der die gebrauchen könnte, sondern es ist halt viel tiefer in der Wertschöpfung, ja, auf, wie du da dein Know-how mit reinbringen kannst.
Ja, genau, genau. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin 1990, als, ja, damals noch junger Mann, ja, durch Zufall in diese Möbelbranche gekommen, ja, und hatte einen Job als Einkäufer in einem, ja, Büromöbelwerk ergattert.
Okay. Ja.
Vorher null Ahnung von der ganzen Materie.
Okay.
Ich kam da rein und musste mich im Grunde dann mit der Beschaffung all dieser Komponenten auseinandersetzen.
Ja.
Und ich habe da relativ rasch Gefallen dran gefunden, weil irgendwo ja das Endprodukt was ist, was ich sage mal eine schöne Form,
ja,
hat.
Ist ja, da ist ja was, ja.
Genau, da, es ist ja Hardware, ne?
Also genau.
Da ist, ja, ist ja wirklich was vorhanden. Ja. Und so habe ich also über viele Jahre selber, ja, die Handelsvertreter der,
genau,
Zulieferer bei mir empfangen,
ja,
und mit denen gesprochen und im Grunde so damals erste Erfahrung gesammelt, wie sowas überhaupt funktioniert.
Funktioniert, ja, okay.
Bevor ich dann, ich sage mal, mich etliche Jahre später dann entschlossen habe, das selber als Verkäufer zu machen.
Okay, ja.
Und so habe ich jetzt mittlerweile fast 35 Jahre Erfahrung in der Branche.
Ja. Ja.
Ich gehe auch in gar keine andere Branche, weil ich kenne mich woanders ehrlich gesagt auch nicht aus.
Ja, gut, okay. Und die Zeit holst du jetzt dann auch nicht mehr so schnell auf.
Genau, genau,
okay,
genau. Und so ist es, und so ist es entstanden. Und genau, und heute bin ich eben, und heute bediene ich eben die Kunden und ich sage jetzt nochmal die Ansprechpartner, so wie ich früher selber einer war. Ja?
Also
ich,
okay,
habe tatsächlich,
ja, ja,
die Seite, ja, des Tisches gewechselt in dem Sinne.
Okay, aber bleiben wir mal so 10 Jahre, so die Stationen. Das waren also verschiedene Stationen im Einkauf, die du, ja, erleben durftest. Nimm uns, ja, da mal ein bisschen mit.
Genau. Also ich bin im Grunde als Einkaufssachbearbeiter in einem Büromöbelwerk gestartet. Ich habe dann später ein paar Jahre im Qualitätsmanagement gearbeitet. Das war Anfang, Mitte der 90er Jahre, die Zeit, als dann die ganzen ISO 9000 Zertifizierungen,
ah, okay,
populär wurden.
Okay.
Habe ich also Lehrgänge gemacht für Qualitätsmanagement und so weiter und habe das damals eingeführt.
Mhm.
Und bin aber dem Einkauf und ich sozusagen des Lieferantenmanagements, ja, irgendwie immer treu geblieben, ja, weil auch als Qualitätsmann oder als Qualitätsmanager hast du ja im Wesentlichen mit deinen Zulieferern zu tun. Ja. Wenn die dir was Schlechtes liefern, kannst du auch kein gutes Möbel draus machen. Ja. Und so war ich erst im Einkauf. Später habe ich dann einige Jahre, wie gesagt, QM gemacht. Danach bin ich wieder in den Einkauf. Danach war ich technischer Einkaufsleiter, so hieß es damals, und habe im Grunde den ganzen Einkauf für Neuentwicklungen geleitet.
Okay.
Mhm. Das heißt also, ich habe die Lieferanten ausgewählt, ich habe die Vertragsverhandlungen geführt, ich habe zusammen mit meinen Kollegen aus der Entwicklung die Werkzeuge vergeben.
Ja, okay.
Und wenn dann im Grunde die Lieferanten fertig waren und bemustert haben und alles war soweit fertiggegeben für die Serie, dann hat man damals den Einkauf sozusagen vom technischen Einkauf in den Serieneinkauf ja. übergeben.
Ja.
Mit Disposition und Verpackungsfestlegung ja. und so weiter und so fort. Da war ich dann draußen. Das heißt, ich okay. habe den technischen Part gemacht. Genau, und das hat mich eigentlich auch immer fasziniert, dass man eben nicht nur in Anführungszeichen Preise verhandelt,
ja.
sondern dass man eben auch versteht, wie wird das Ganze hergestellt.
Ja, okay.
Wie wird der Preis durch das Werkzeug bestimmt? Wie wird der Preis des Produktes durch die Materialauswahl bestimmt? Ja, oder durch die Auslegung der Werkzeuge und so weiter und so fort.
Okay.
Und all das, was ich damals lernen durfte,
ja.
in einem durchaus, sagen wir mal, spannenden mittelständischen Unternehmen, das war im Grunde die Basis für meine ja. Tätigkeit dann später und jetzt als Industrievertreter.
Okay. Ja. Okay, also das war damals dann, gehörte also mit zur Routine, es kam halt immer wieder Industrievertreter. Oder wie war die Zusammenarbeit auch zu der Zeit schon mit den Industrievertretungen oder mit dem Vertrieb auf der Gegenseite, die du hattest? Wie muss man sich das vorstellen? Es war technisch lief das noch ein bisschen anders ab, jetzt vor über 20 oder vor 30 Jahren als heute,
ja,
aber
ja.
so rein von der Beziehungsthematik her, wie funktionierte das?
Also das funktionierte so, dass diese Lieferanten, die wir damals hatten, im Wesentlichen damals noch mit Handelsvertretern gearbeitet haben. Das heißt also damals in den 90er Jahren
ja.
waren Handelsvertreter im Grunde tagtäglich
ja.
unsere Ansprechpartner. Ja.
ja.
Mhm. Und die haben, so wie ich das heute mache, damals diese Hersteller vertreten, bei denen ich eingekauft habe.
Mhm.
Und die sind zu mir gekommen und haben im Grunde mit mir die ganze wir haben also die Zeichnungen der Produkte ausgelegt. Wir haben uns angeschaut, wie groß ist das Teil, was brauche ich dafür, eine Maschine dafür. Vor allem bei Druckgussteilen, das ist so, du brauchst also sehr, sehr große Werkzeuge, Druckgusswerkzeuge. Das sind also riesige Stahlformen, in denen diese Teile dann gegossen werden.
Ja, ja.
Kosten auch eine Menge Geld. Also da muss man erstmal Hunderttausende von Euro investieren, bevor man überhaupt was produzieren kann. Und da habe ich im Grunde als Einkäufer mit den Handelsvertretern meiner Lieferanten gesprochen und ja. gearbeitet.
Okay. Ja?
Und habe da dann begonnen, da einen riesen Gefallen dran zu finden, auch wie die das machen und wie
okay.
die verkaufen.
Ja.
Und habe gute wie schlechte Beispiele gefunden. Ja.
Okay, okay. Was waren die guten Beispiele? Wo hast du gesagt, für dich als Einkäufersicht, wo, durch welche Form, wie wurde ein Mehrwert irgendwie geboten? Wie hast du gesagt, nach so einem Meeting, so das hat mich jetzt gerade weitergebracht?
Ja, also der Mehrwert und ich sage mal, das, was wirklich wichtig war und auch noch heute ist, das ist zum einen natürlich, dass du jemand hast, der die Materie kennt. Also
ja.
der sich auskennt und der dir eine kompetente Antwort geben kann, wie die technische Umsetzung ist. Ja?
ja.
Aber ein guter Handelsvertreter hat sich auch damals schon dadurch ausgezeichnet, dass er wusste, er hatte immer irgendwelche Ideen. Ja?
Okay.
Er war ein ja. Marktkenner, er war ja. ein Marktbeobachter. Er hat gesagt, pass mal auf, du kannst es zwar so und so und so gestalten, aber andere haben das auch schon so gemacht.
Und ja.
es läuft gut, zum
okay.
Beispiel.
Ja, ja. okay.
Mhm. Oder lass hier irgendwo an dem Tischbein die kleine Nase weg oder mach die einen Ticken, ich sag mal, flacher.
Ja.
Dann sparen wir uns einen Schieber im Werkzeug. Dann kannst du dir in der Investition vom Werkzeug schon wieder 25.000 Euro sparen.
Ja. ja.
Er sagt, ich mach dir die Nase zwar dran, aber ist sie dir 25.000 Euro wert, ja oder nein?
Ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein guter Hinweis.
Als Einkäufer finde ich das ganz gut, ja.
Als Einkäufer finde ich das klasse. Ich spreche mal mit meinem Designer,
ja.
weil der hat das letzte Wort, wie das Möbelstück aussieht. Ich kann das also nicht selber entscheiden, aber hätte mich jetzt dieser, ich sage mal, kompetente Verkäufer nicht hingewiesen darauf, hätte ich wahrscheinlich die Frage nicht gestellt und wir hätten später dann eben einfach mehr bezahlt. Ja?
Okay.
Und das hat, sagen wir mal, den Unterschied eben ausgemacht, dass du ein guter, im einfachen Sinne, der hat sich ausgekannt, der hat auch für dich gedacht, der wollte nicht einfach nur was Teures verkaufen, sondern er hat gesagt, lass es uns doch einfach und effizient machen. Ja? Und okay. die eben nicht gut waren, die wussten es erstmal gar nicht
okay.
und konnten dich auch nicht wirklich, ich sag mal, dann gut beraten. Ja? Insofern sind Hersteller, die keine guten Vertriebsleute, keine guten Industrievertreter hatten, die waren eigentlich, selbst wenn sie günstig waren, waren sie nicht irgendwo in der Pole Position für den Job,
okay.
für die Vergabe des Serienteils,
ja.
weil sie einfach im Grunde ihre Vorarbeit hier nicht kompetent gemacht haben. Ja.
Okay. Das heißt,
Und so habe ich das als Einkäufer quasi irgendwo gesteuert. Ich bin auch selber in die Werke rausgefahren. Also okay. ich bin viel unterwegs gewesen.
Ja.
Also als ein Außendienstler im Einkauf auch, ja. wenn man so okay. will.
Ja, ja. Ja.
Und habe mir das vor Ort angesehen. Und so kann man natürlich dann auch im Laufe der Jahre selber seine eigene Expertise weiterentwickeln. Und,
ja.
und wie gesagt, das ist die Basis gewesen, zu sagen, okay, als Einkäufer hat mir das immer Spaß gemacht. Aber das könnte ich jetzt ja umgekehrt auch auf der anderen Seite des Tisches machen als Verkäufer. Ja. Und so ist es dann
okay.
Anfang der Nullerjahre entstanden.
Okay, schöne Geschichte. Und natürlich finde ich total wertvoll. Ich schließe einfach mal daraus, dass anders als klischeehaft natürlich irgendwie ist, der Einkauf guckt jetzt nur auf den Preis. Das war gar nicht so immer das Thema. Ist natürlich ein wichtiger Faktor.
Ja.
Aber
ja,
was waren denn eigentlich noch wichtigere Themen über den Preis für euch?
Genau. Ja, die wichtigeren Themen waren, also sagen wir mal, okay, der Preis ist letztendlich immer wichtig, aber er war, sagen wir mal, nicht das wirklich Ausschlaggebende alleine zum Schluss. Wichtig waren zum einen natürlich die Kosten der Werkzeuge, also wie viel muss ich einmalig investieren. Dann war noch wichtig, wie viele Teile garantiert mir der Hersteller, kann ich denn aus dem Werkzeug produzieren?
Ja, ja gut, klar, wenn du denkst, in Serie muss irgendwas gehen.
Also ich verkaufe jetzt das in Serie. Ich habe jetzt zum Beispiel irgendeinen Konferenztisch oder ich habe einen Besucherstuhl oder ich habe einen Bürodrehstuhl. Wir wollen da, sagen wir mal, 40.000, 50.000 Stück im Jahr verkaufen von dem Modell.
Ja.
Wenn der mir jetzt aus dem Werkzeug für das Fußkreuz 100.000 Schuss garantiert, ist es eine Sache, wenn er mir 150.000 garantiert, dann kann ich 3 Jahre meine Serie ausstatten, anstatt nur 2 Jahre.
Okay.
Das heißt, selbst wenn das Werkzeug nur 5% teurer war, bin ich mit der höheren Schusszahl unterm Strich, wenn ich die Amortisation gerechnet habe, günstiger gefahren im Lauf der Serie.
Verstehe.
Ja.
Okay. Ja.
Oder es gab andere Hersteller, die gesagt haben, wenn du mir im Grunde heute schon die Absichtserklärung für das Folgewerkzeug dann in 3 Jahren gibst, dann verspreche ich dir, dass ich das, ich sage mal, zum gleichen Preis plus 3% nur mache.
Okay.
Und du musst es nicht anfragen und hast dann später das Risiko, dass du, sagen wir mal, eine hohe Inflation drauf hast. Ja.
Okay, ja klar.
Also wir haben sehr weitsichtig und langfristig mit den Lieferanten behandelt. Und wenn wir dann auch noch natürlich überzeugt waren, dass die Qualität und die Zuverlässigkeit und alles gegeben war, ich sage mal, dann hat sich einer sehr, sehr weit nach vorne geschoben, um den Job zu bekommen.
Okay, ja, sehr gut. Sehr spannend. Und dann kam für dich die Entscheidung, okay, ich wechsle jetzt die Seite, ich gehe in die Selbstständigkeit. Was waren da so ausschlaggebende Punkte? Was hat im Endeffekt die Motivation dafür gegeben?
Also die Motivation war, dass ich trotz, ich sage mal, viel Spaß in meinem Job irgendwo in dieser Organisation dann noch ein bisschen limitiert war. Ja?
Okay.
Ich habe gesagt, irgendwie will ich noch ein bisschen weiterkommen, ich will was anderes machen. Aber ich hatte keinen inneren Antrieb, mich nochmal zu bewerben für eine ähnliche Position, auch in einem anderen Unternehmen.
Ja.
Ich habe irgendwie da so ein bisschen von der Selbstständigkeit geträumt. Ich habe gesagt, ich will das selber machen. Also ich sage mal, mein Credo war zu Hause immer, ich habe immer zu meiner Frau gesagt, wenn ich 100 Euro für die Firma verdiene, dann stecken die 90 ein und ich nur 10.
Ja.
Und ich hätte das gerne umgekehrt.
Verstehe ich, ja.
Und dazu muss ich ins Risiko gehen als Selbstständiger.
Ja. Mhm.
Und ich habe mich dann entschieden, das zu tun. Und ich habe dann meine Anstellung Anfang 2003 gekündigt und habe gesagt, jetzt bereite ich das mal vor. Ich hatte also eine längere Kündigungszeit und bin dann auf Messen gefahren. Ich habe natürlich meine ganzen Kontakte, die ich hatte, schon genutzt. Und wie es so kam, einer der Lieferanten, der mich quasi als Einkäufer kannte, der hatte tatsächlich kurze Zeit danach selber eine vakante Position im Vertrieb als Handelsvertreter, weil ein früherer Kollege aufgehört hat, altershalber. Und dann kam der zu mir und ich habe gesagt, lass uns doch zusammenarbeiten, ich mache das für euch. Und dann sagten die, lieber Herr Kraus, wir kennen Sie als Einkäufer, kennen wir Sie. Als Verkäufer kennen wir Sie nicht, aber wir versuchen das jetzt einfach mal.
Ja, okay. Ja.
Und das ist heute noch meine Vertretung, nach 21
Wirklich?
Jahren.
Ja, okay.
Also wir arbeiten seitdem zusammen.
Ja.
Und so haben die gesagt, okay, sie riskieren es mal mit jemandem, der im Vertrieb neu ist.
Ja.
Ich habe gesagt, ich schaue mal, wie das als Vertreter fürs Unternehmen ist. Das ist ja was anderes, als wenn ich ein Kunde bin.
Ja. Ja. Ja.
Aber im Grunde hat sich die Zusammenarbeit, zumindest was jetzt das Vertrauen angeht, so entwickelt, wie ich das gehofft habe.
Okay.
Und im Laufe der Jahre habe ich dann noch weitere Vertretungen hinzugenommen. Also es ist nicht die einzige geblieben.
Ja, ja, ja.
Okay. Aber so habe ich dann im Grunde ein halbes Jahr nach meiner Kündigung ein Gewerbe angemeldet. Ganz einfach, bin auf die Gemeinde gelaufen, habe gesagt, hier bin ich mache das. Ja. Und dann bin ich los.
Okay. Und sag mal, was waren so, wenn du sagst jetzt von der Einkäuferseite dann wirklich in den Vertrieb auch hinein, was waren so für dich die größten Umstellungen, auch so die größten Learnings oder die ersten harten Erfahrungen vielleicht, die man gemacht hat? Weil ein bisschen was hat sich ja doch verändert, auch wenn die Branche sicherlich noch gleich war, aber es gibt ja durchaus noch Unterschiede.
Ja. Also sagen wir mal, es war schon im ersten Jahr teilweise schwierig zu sehen, dass viele Kunden, zu denen ich hingelaufen bin, und ich bin zu vielen Kunden hingefahren und dachte mir, na gut, ich weiß ja, was der machen muss, weil ich habe das ja selber lange genug getan.
Ja.
Und dann war ich quasi zu Beginn sehr überzeugt, dass das gut ausgehen muss.
Müsste.
Genau, ja. Und das war aber nicht so der Fall, weil eben nicht jeder so gearbeitet hat, wie ich das mir dachte. Ja. Und teilweise waren die Entscheidungswege bei den Kunden andere. Teilweise haben mehr Kaufleute über die Vergabe entschieden als Techniker.
Okay.
Ja, die haben dann nur auf den Preis geschaut und ich konnte mit dem, was ich dort angeboten habe, nicht unbedingt immer der günstigste sein. Also wir waren zwar preislich okay, aber wir waren nicht die günstigsten in dem Sinne.
Ja. Ja.
Und ich musste halt erfahren, dass es eben auch Kunden gibt, die nicht so, wie ich das selber lange gemacht habe, mehr die Abwägung treffen, sondern die eben auch mehr nach dem Preis einkaufen.
Okay.
Oder die gesagt haben, da haben wir schon jemand, wir machen das lieber mit dem, das ist uns zu riskant, auf einen neuen zu gehen.
Verstehe.
Und so hat sich, sagen wir mal, das erste Jahr und die ersten anderthalb Jahre schon als deutlich holpriger erwiesen, als ich mir das vorgestellt habe. Aber ich sag mal, da habe ich mir gedacht, muss ich jetzt einfach Nehmerqualitäten aufzeigen und immer wieder kommen. Ja, also ich habe eben, sagen wir mal, klar, wenn du irgendwo ein Projekt verlierst, dann ist es jetzt erstmal weg. Ja, dann kann ich nicht ändern. Ja. Aber es hat mich nicht abgeschreckt zu sagen, fragen Sie bitte wieder an, melden Sie sich wieder bei mir und lassen Sie mich wieder wissen, wenn Sie was brauchen. Ja.
Okay.
Und irgendwo bei dem zweiten oder dritten oder manchmal auch erst beim fünften Mal hat es dann bei dem einen oder anderen doch geklappt. Und ich würde mal sagen, so nach 2 Jahren bin ich dann ins Laufen gekommen. Aber 2 Jahre waren...
Hör ich halt immer wieder die ersten 1-2 Jahre unheimlich steiniger, holpriger Weg, weil man ist halt eben nicht bekannt. Irgendwie dabei einen Lieferanten wechselt man halt nicht ganz so schnell, nur weil jemand nett ist oder vielleicht vorher im gleichen Bereich war. Ein Meeting bekommt man halt immer irgendwie, aber bis dann am Ende gesagt wird, ich gehe jetzt mit dem Michael oder ich wechsle, weil da hängt ja nochmal ganz viel auch da hinterher.
Ja.
Genau. Schon schwierig. Spannend. In der Zeit auch mal drüber nachgedacht, doch wieder in ein Angestelltenverhältnis zurückzugehen?
Nein.
Das nicht?
Nein, das habe ich nicht.
Okay.
Ja. Also das war, ich sage mal, das ist auch heute für mich noch die schönste Form der Freiheit, selbstständig zu sein, sich selber zu organisieren, auch selber zu entscheiden, mache ich meine Termine Montagmorgen oder mache ich sie Freitagnachmittag. Ja, also ja, okay. Die Art, sagen wir mal, sich selber zu managen, ja, die Faszination war von Anfang an da und da habe ich nicht dran gedacht, das aufzugeben. Nein.
Okay, würde ich zu 100% auch so unterschreiben. Ja, bin ich gut. Und auch das eint halt sehr viele spannende Unternehmer, mit denen ich hier spreche. Ist immer so der gleiche Antrieb auch gewesen. Steiniger, harter Weg, Durchhaltevermögen. Ja. Ohne das geht's halt eben auch nicht. Von daher, okay. So, das war jetzt schon, also 21, was hat sich denn in den letzten 21 Jahren, hat sich ja auch sehr viel dann nochmal verändert. Klar, es gibt immer noch einen Einkauf, es gibt immer noch einen Vertrieb, wir brauchen immer noch Möbel, genau wie damals auch, aber ja. Was waren so für dich so die einschneidendsten Meilensteine vielleicht auch so über die letzten 2 Jahrzehnte, die dich, dein Unternehmen auch geprägt haben?
Ja, also es ist so, im Grunde muss man sagen, die Möbelbranche ist eine sehr traditionelle Branche, ja, von sich aus. Und die Produkte sind ja auch komplett undigital, wenn man so will. Ja,
ja.
Ich sag mal, du
die Tische arbeitest, sind ein bisschen digitaler geworden. Da gibt es eben ein kleines Display dran und dann weiß der, dass der auf 80 Zentimeter steht oder auf.
Ja, genau. Aber an sich ist, sagen wir mal, ein Möbel immer noch, sagen wir mal, relativ ohne Elektronik oder ohne andere Features. Was sich in den letzten 20 Jahren doch Schritt für Schritt geändert hat, ist, dass ich habe natürlich heute mit viel jüngeren Menschen zu tun, als ich das damals hatte. Ich meine, damals war ich ja selber auch deutlich jünger, als ich heute bin.
Ja.
Und ich sage mal, viele ältere Fans, Männer oder Frauen, sind mittlerweile in den Ruhestand gegangen, sind nicht mehr da. Und da hat sich natürlich auch die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet und wie man kommuniziert, schon verändert. Also es findet heute zwar immer noch, sagen wir mal, es finden immer noch viele Besuche statt und viele persönliche Gespräche. Und das ist auch, ich sage mal, zu einem gewissen Grad auch weiter notwendig, weil man auch mit vielen zusammen ist, also nicht nur mit einem, sondern man hat einfach auch viele an einem Tisch. Aber es funktioniert natürlich heute schon deutlich mehr über Konferenzen, über neue Formen der Datenübertragungen.
Ja.
Also allein die Konstruktionen, es werden heute, ich sage mal, früher hat man Zeichnungen teilweise noch mit ich sage mal, ausgeplottet.
Geplottet, so Riesenteile, ja.
So richtig A0 geplottet.
Ja, genau.
Und dann in das große Rohr gesteckt und verschickt. Man, das macht heute lang kein Mensch mehr. Sondern das wird natürlich alles über Datentransfer gemacht. Du hast, ich sage mal, Designdaten.
Und
Designdaten sind heute oftmals nur noch Hüllen.
Ja.
Also du siehst das ästhetische Design, aber es ist im Grunde innen leer. Also das heißt, viele Designer, viele Kunden, die schicken dir was und du öffnest es auf deinem Schirm und dann siehst du da einen tollen Lounge-Sessel oder was auch immer. Aber im Grunde ist da nichts drin, ja.
Sondern du musst
erstmal anfangen zu schauen, okay, wie muss denn das technisch überhaupt gestaltet werden? Ja, wie muss das verrippt werden? Was brauche ich da für Wandstärken? Dann welche Belastungen muss das aushalten? Was muss es für Festigkeitstests bestehen und so weiter? Also das, was aber mal früher oft schon klar war und was man irgendwo immer auch in die Zeichnung reingeschrieben hat mit Unterschrift, das findet heute in der Form nicht statt. Also vor allem der Entwicklungsprozess der Möbel hat sich schon verändert. Und insofern ist es natürlich auch für mich als ersten Ansprechpartner und für meine Stammhäuser eine andere Art der Entwicklung.
Als was ist mit der Kommunikation noch? Das wird mir häufiger gespiegelt, gerade auch so in eurem Bereich. Also es ist ja schon alles ein bisschen schnelllebiger geworden, oder?
Ja.
Also es ist nicht mehr so, du kriegst eine E-Mail oder du kriegst einen Brief und dann heißt es, Herr Kraus, liefern Sie uns mal bitte Informationen in 2 Wochen oder 4 Wochen, sondern die Taktung ist eine andere geworden, ne?
Ja, die Taktung ist eine andere. Wobei man muss immer sagen, wenn es um die neue Entwicklung geht, ist es so, dass es immer noch sehr, sehr lang oft braucht. Also es dauert oft ein Jahr oder länger, bis dann feststeht, wie es werden soll und dann sind dann Budgets da oder sind sie nicht da. Und wenn sie dann da sind, dann muss es alles hoppla hopp gehen. Also dann ist im Grunde überhaupt keine Zeit mehr.
Ja.
Meistens wird auch wenige Wochen vor wichtigen Messen auf denen die Möbel ausgestellt werden.
Muss auch was gemacht, Prototypen müssen gebaut werden.
Aber ich sag mal, in der Serienversorgung ist es heute ganz anders. Also ich sage mal, viele Kunden haben ihre eigenen Intranets.
Ja.
Also die schicken dir gar keine Bestellung mehr, sondern du loggst dich in deren Systeme ein.
Okay.
Und rufst dir als Lieferant die Bedarfe selber ab.
Okay.
Ja. Ja. Das heißt, ich habe einen Zugang zu den verschiedenen Netzwerken meiner Kunden. Und da bin ich quasi vertraglich verpflichtet, einmal in der Woche reinzuschauen.
Ja.
Und mir im Grunde oder mit meinen Stammhäusern die Bedarfe abzurufen, die dann in Aufträge und Bestellungen zu konvertieren und daraus dann irgendwann die Lieferungen zu generieren. Ja. Und kommt es einen Tag zu spät, ist schlecht. Kommt es einen Tag zu früh, ist schlecht. Das ist 10 Stück zu früh. Also das hat sich schon weiterentwickelt, ne, und ist anspruchsvoller geworden. Ja.
Okay, super. Wo liegen denn aktuell so im Tagesgeschäft oder für dich wirklich auch die Herausforderungen? Was beschäftigt dich? Also da ist ja vieles gesetzt, da ist viel Erfahrung und alles aus der Branche, aber was hält dich abends vielleicht gerade mal eine Stunde länger wach? Wenn ich sage, schlaflos, aber...
Ja, ich sage jetzt mal, was immer wieder, sagen wir mal, auf dem Schirm aufpoppt, sind einfach Sonderausführungen oder Sonderanfragen. Es ist halt so, der Trend zur Individualisierung, der macht auch bei Möbeln nicht halt. Ja.
Ja.
Ja, so wie man das ja auch bei anderen Produkten kennt und so. Und die haben zwar alle eine bestimmte Farbauswahl und bestimmte Stoffe und bestimmte Oberflächen, aber es ist doch so, dass, sagen wir mal, heute viel auch, dass das viel Projektgeschäft gibt, wie man so sagt. Ja,
genau.
Das heißt, große Firmen schreiben aus und so. Und die wollen dann ihr eigenes Logo haben, die wollen ihren eigenen Stoff haben, die wollen ihre eigene Pulverbeschichtung haben. Also gerade Farben nehmen unglaublich zu.
Mhm.
Früher war es zum Beispiel so, dass das Gestelle, Metallgestelle waren hauptsächlich verchromt.
Ja.
Ja. Das gibt es zwar heute auch noch, aber heute sind matte Pulverlacke total in. Ja. Oder Pulverlacke mit einer ganz speziellen Feinstruktur. Ja.
Verstehe.
Und das kann man zwar machen und du hast deine Pulveranlage und fütterst die quasi wie ein Autohersteller den richtigen Lack braucht, ja, den er aufträgt. Aber dann musst du teilweise andere Grundierungen durchführen, du musst andere Oberflächenbearbeitungen, vor allem bei Aluteilen, dann aufbringen. Und ich sage mal, das kann schon mühsam sein, dann in unter Zeitdruck immer alles hinzubringen. Ja.
Okay.
Also dieser Trend zur Individualisierung und zu ganz speziellen Anfragen, die dann unter Zeitdruck stattfinden müssen, die nehmen zu. Aber, aber wenn wir die nicht erfüllen, sage ich immer, wenn wir das nicht tun, dann sind wir schnell austauschbar wieder. Ja. Dann können es viele andere.
Ja.
Also das heißt, es muss eigentlich ein Stück weit auch wehtun jeden Tag, damit wir uns die Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Ja,
das ist so. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, weil da gerade genau das spricht ja auch eigentlich für den Berufsstand Handelsvertreter, Industrievertretung, genau diese extra Mile auch zu gehen, diese Kompetenz mit reinzubringen, sich dem eben auch zu stellen, um da sich da tief wirklich einzubuddeln, einzugraben.
Ja.
Wie sieht das aus? Lieferanten finden heutzutage, ist das, weil individuelle Anforderungen werden mehr, du musst ja dann den Markt weiter beobachten. Gibt es in Deutschland noch sehr viel? Musst du woanders hinschauen? Wie gesellt sich das?
Also es ist so, die meisten meiner Lieferanten habe ich in Italien, muss ich sagen. Also Italien ist das Land, in dem ich beruflich immer viel unterwegs war.
Ja.
Und ich kenne auch mittlerweile die italienische Mentalität gut. Das hilft mir.
Das hilft schon, klar. Ja, natürlich, ja.
Mhm. Weil die ist, wenn man nach Italien in Urlaub fährt, dann ist das eine. Aber wenn man mit Italienern Geschäfte macht, ist das was ganz anderes.
Okay.
Und die Mentalität der meisten zu kennen, kann extrem hilfreich sein. Oder umgekehrt kann extrem schwierig und frustrierend sein, wenn man sie nicht kennt.
Nicht kennt, ja klar.
Deswegen konzentriere ich mich ein bisschen auf Italien. Und da gibt es auch genügend, die da nach Deutsch, die den deutschen Markt bedienen wollen. Und genau dafür, sagen wir mal, sind solche Typen wie mich dann auch gefragt.
Ja.
Aber das Finden von geeigneten Lieferanten ist für mich mittlerweile fast so schwer wie das Finden von guten Kunden. Ja.
Wirklich?
Ja, ja. Ich habe einen Fall mal gehabt mit einem Lieferanten, der also sehr spezielle Teile produziert hat und mir, das hat wunderbar funktioniert, der hat es toll gemacht, aber und wir haben neue Kunden gewonnen und die Kunden, die wir gewonnen haben, immer mehr bestellt.
Ja, ja.
Und irgendwann kam der und sagt, ich schaffe das nicht mehr, das ist zu viel.
Ja.
Da habe ich gesagt, ja sag mal, bist du wahnsinniger, dann stell dir halt eine zweite Maschine rein. No. Sagt er, nee, das will er nicht und das kann er nicht und er hat auch noch andere, die er beliefern muss und so weiter. Also das ist im Grunde die Situation gewesen, du hast die Aufträge gehabt und dann kann der sie nicht machen, ja, weil er die Kapazität nicht schaffen will und so weiter. Das ist jetzt vielleicht nicht an der Tagesordnung, das will ich nicht sagen, aber ich stoße immer wieder an Grenzen, auch bei Lieferanten, dass die einfach, ja, auch sagen wir mal, wenn Nachfolgegenerationen kommen, ja, da hat ein Vater was aufgebaut oder eine Mutter oder eine Familie und da kommen junge Leute und dann sagen die plötzlich, ja, wir haben das immer gut gemacht und es hat uns gefallen, aber wir wollen jetzt auch das noch anbieten und das noch machen und wir wollen unsere Branchen ein bisschen diversifizieren. Also die nehmen dann das teilweise gar nicht mehr an, ja,
was okay. du hast.
Und so gesehen ist es dann natürlich für mich als Industrievertreter auch meine Aufgabe, rauszugehen und zu schauen, wo gibt es noch andere geeignete Lieferanten.
Wo gibt es Alternativen eben dafür.
Ja, ja. Und das ist gerade im Moment auch, ich sage mal, einer meiner Schwerpunkte. Also ich verbringe im Moment in diesem Jahr bis jetzt mehr Zeit damit, neue geeignete Lieferanten zu finden,
okay.
als ich Kunden habe, weil ich könnte mehr verkaufen, wenn mehr geliefert werden könnte.
Okay, ja, okay. Durchaus eine Geschichte, die jetzt ein bisschen individuell in deinem Fall auch ist, aber die ich natürlich auch super interessant halt finde. Und was ist da so dein Ansatz? Oder hast du da irgendwie, veränderst du da stetig was? Was ist so die Strategie oder die Herangehensweise?
Gut, ich sage mal so, ich habe ein großes Netzwerk mittlerweile. Ja. Ne? Mittlerweile auch von anderen Verkäufern, von anderen Vertretern, von... Ja, ich sage mal, teilweise auch von Wettbewerbern. Ja, also ich sage mal, ich bin auch mit Wettbewerbern oder von Vertretern von Wettbewerbern in Verbindung.
Ja.
Und wir tauschen uns manchmal am Abend aus oder wenn wir lange im Auto sitzen, dann lass uns mal eine Stunde telefonieren und mal hören. Und dann stellt man manchmal fest, okay, der hat was mir helfen würde und umgekehrt. Ja. Und dann kann man sich auch so mal helfen. Dann bin ich auf Messen unterwegs. Also ich gehe... Ich gehe auf Gussmessen. Die Euroguss in Nürnberg ist immer so eine Messe, wo ich hingehe. Da schaue ich mir an, wo gibt's Gießereien, die Interesse hätten und Lust hätten.
Viele Grüße an Christoph Schlenk, glaube ich. So, der
Genau.
Zu Gast hier im Podcast, ja.
Oder auf andere Branchenmessen und schaue. Oder, ich sage mal ganz klassisch, ich war jetzt im Oktober zuletzt, bin ich eine Woche durch Italien gefahren mit dem Auto.
Ja.
Ich habe mir verschiedene Firmen gesucht, wo ich dachte, die könnten gut sein. Teilweise auch über die Außenhandelskammern, also auch die Handelskammern helfen mit.
Ja.
Ja, und da habe ich Termine gemacht, so wie ich mit Kunden Termine mache, habe ich mit Produzenten Termine gemacht und ich habe mein Auto gepackt, bin losgefahren, habe mir ein paar Hotels gemietet und bin im Grunde das abgefahren, habe mich vorgestellt, habe gesagt, wer ich bin, was ich kann, was ich brauche. Habt ihr Lust, habt ihr keine Lust und der eine oder andere bleibt hängen, der andere nicht. Und genau, und so.
Okay, schön. Aber wie gesagt, auch das ein bisschen andere Seite, weil du kommst zu einem Produzenten hin und sagst, ich habe die Nachfrage hier, das habe ich schon alles ja mit dabei. Also ich sichere dir schon Geschäft. Und wie könnten wir da irgendwie zusammenkommen?
Ja, genau. Genau so ist es.
Sehr schön, lieber Michael. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg dabei. Für mich waren hier ganz viele spannende Geschichten einfach drin, vom Einkäufer in die Industrievertretung, super spannend, aber auch nochmal wirklich zu verstehen, wie viel Detailtiefe eigentlich in diesem Beruf auch drinsteckt, was eigentlich erforderlich ist. Und das ist halt nicht einfach die reine Verkaufstechnik und ein bisschen Einwandbehandlung, was ich brauche, sondern da gehört halt wesentlich, wesentlich mehr dazu, glaube ich, um eine beeindruckende Karriere so wie deine da einfach hinzulegen und das auch über Jahrzehnte so zu machen.
Ja. Ich sage mal so, letztendlich unterm Strich, auch wenn das viele Kunden nicht sagen, also nicht, sagen wir mal so, zum Ausdruck bringen, aber es ist so, wenn du heute beim Kunden bist und du gehst raus und der denkt sich oder der oder die denken sich, also irgendwas hat mir das jetzt gebracht, dass der da war. Ja. Egal, ob er mir eine Info gegeben hat oder ob er mir beim Liefertermin geholfen hat oder was auch immer. Solange es uns gelingt, als Handelsvertreter den Kunden immer irgendwie, und wenn man auch mal irgendwo einen Spaß gemacht hat oder so, aber wenn die das Gefühl haben, das hat sich gelohnt, dass ich mit dem gesprochen habe, dann ist uns nicht bange, da ist mir nicht bange um unseren Berufsstand. Aber das ist vielleicht so ein bisschen das, was uns auch unterscheiden muss von anderen, dass wir eben einfach den Antrieb haben, unseren Kunden was Gutes zu tun.
Diesen Mehrwert zu liefern.
Ja,
danach genau. Kann nichts mehr kommen, wie ein geschätzter Podcast-Kollege immer zu sagen pflegt. Ich sage vielen Dank, lieber Michael, hat viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir, André. Ich danke auch. Alles Gute. Ciao.
Ciao. Ciao.